Predigttext heute steht im Buch Prediger, bei der Beginn des Kapitels 3, die Verse 1 bis 5. Buch Prediger kommt nach dem Buch Sprüche, ein ganz kleines Buch. Psalme, Sprüche, Prediger. Bei den Propheten gelandet ist es soweit. So. Kapitel 3, Abvers 1. Alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und Sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und gepflanztes Ausbeuten hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und Heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und Bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und Tanzen hat seine Zeit. Steine schleudern hat seine Zeit und Steine sammeln hat seine Zeit. Umarmen hat seine Zeit und sich der Umarmung enthalten hat auch seine Zeit. Suchen hat seine Zeit und Verlieren hat seine Zeit. Aufbewahren hat seine Zeit und Wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit und Sticken hat seine Zeit. Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Was hat nun der, welcher solches tut, für einen Gewinn bei dem, womit er sich abmüht? Ich habe die Plage gesehen, welche Gott den Menschenkindern gegeben hat, sich damit abzutragen. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt, da sonst der Mensch das Werk, welches Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende herausfinden könnte. Ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt unter ihm, als sich freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Und wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, für ewig ist. Es ist nichts hinzuzufügen und nichts davon wegzunehmen. Und Gott hat es so gemacht, dass man sich vor ihm fürchte. Was ist geschehen, was längst schon war? Und was geschehen soll, das ist längst gewesen. Und Gott sucht das Vergangene wieder hervor. Soweit der Text. Gnade und Friede sei mit euch von Gott, unserem Vater und den Herrn Jesus Christus. Dieser Text aus dem Buch Prediger stammt aus einem Buch, das relativ unbekannt ist. Aber vielleicht ist der Text gar nicht so unbekannt. Manchmal finden sich sogar kleine Fragmente davon auf Losungskärtchen, Kalenderblättern, wie auch immer. In diesem Buch Prediger gibt es so einzelne Elemente, die wir ab und zu wieder entdecken, aber ich möchte mal vielleicht zu Beginn sagen, das Buch Prediger am Stück zu lesen oder am Stück zu bearbeiten, das kommt doch wahrscheinlich eher selten vor. Sicher eines der Bücher, das im Ganzen den Menschen, die es lesen, mehr Fragezeichen aufgeworfen hat als Ausrufezeichen, wenn das denn mal als Symbol für die Antwort dienen soll. Warum also diese Passage aus dem Buch Prediger? Zum einen steht zu Beginn eins zu sagen, das Buch Prediger ist ein Teil unserer Bibel. Damit soll davon ausgehen, dass Gott einen bestimmten Sinn und Zweck gehabt hat, uns hier an dieser Stelle etwas mitzuteilen. Ich glaube, in diesem Kapitel 3 ist es durchaus so, dass wir auch einiges erkennen können. Zu Beginn möchte ich aber durchaus einige Gründe auch mal nennen, warum das Buch Prediger so ein Problem ist. Der dieses Buch Prediger schreibt, dem scheint es offensichtlich wohl an dem Frieden mit Gott zu mangeln. Immer wieder entdeckt man Elemente und der Prediger scheint gar nicht im Reinen mit Gott zu sein. Er scheint zu hadern und er scheint keinen inneren, tiefen Frieden mit Gott zu haben. Er scheint dies auch nicht so tief und dauerhaft auszudrücken. Wir haben ja Eingang den Psalm 31 gelesen von David, ein Psalm, wo er durchaus Phasen in seinem Leben beschreibt, wo er mit Gott gehadert hat, aber auf der anderen Seite auch wieder sieht, wie Gott in seinem Leben handelt, wie Gott über lange Perioden in seinem Leben gehandelt hat. Aber diesen Prediger, der scheint wohl hier an dieser Stelle diesen Frieden nicht erlangt zu haben. Frage ist, ob das nur scheinbar so ist oder ob das tatsächlich der Fall ist. Und dann gibt es einige Stellen, in denen der Prediger scheinbar Empfehlungen gibt, gegen die sonstigen Aussagen der Bibel zu handeln. Auch Verse, die ja immer wieder zum Grübeln anregen. Und dann scheint dieses Buch Prediger nicht die Lösung des Problems anzubieten. Also diese Verwirrtheit, Verzweifeltheit des Schreibers, die wird nicht aufgelöst. Das Buch ist offen an vielen Stellen. Und das hat viele in Probleme geführt. Und manchmal sogar haben Leute dieses Buch Prediger ganz ungern oder gar nicht gelesen oder beiseite gelassen, weil sie einfach mit dieser Aussage dann nicht umkamen. Der Preis dafür ist immer, dass man auch die Teile übersieht, mit denen man gut zurechtkommt, die man auch verstehen kann, die man auch einordnen kann. Die Lösung, warum wir dennoch davon ausgehen können, dass wir die Prediger lesen, verwerten und für unser Leben nutzen können, ist relativ einfach. Wir müssen einige Dinge zur Kenntnis nehmen und dann erscheint uns diese Depression des Schreibers, in der manchmal auftritt, wieder etwas relativiert. Zum einen ist der Schreiber dieses Buches offensichtlich völlig auf das Diesseits fixiert. Also seine Perspektive, was er vor seinem inneren Auge hat, ist das Diesseits und nicht das Jenseits. Ein gutes Beispiel dafür ist, dass in diesem Buch diese ganz bekannte Formulierung unter der Sonne, diese kleine Phrase 29 Mal vorkommt. 29 Mal, das ist sehr viel für ein kleines Buch. Also dieser Fokus, der Blick, das, was er sieht, ist unter der Sonne, nicht über der Sonne. Also in einem ganz einfachen Bild denkt dieser Schreiber tatsächlich an das Diesseits. Und dann macht er auch etwas, und ich denke sehr bewusst, benutzt er nicht den Namen Yahweh, also den Bundesnamen Gottes, wenn er von Gott redet, sondern er nimmt den Namen Elohim, also den Schöpfer Gott, sieht er. Auch das unterstreicht noch mehr, dass er eben die Schöpfung sieht und dass er auf das Diesseits ausgerichtet ist und eben nicht auf das Jenseits. Und ein guter Beleg auch, wir haben es in dieser Passage gesehen, warum er sehr auf das Diesseits gerichtet ist, ist auch in diesem Vers 12 zu erkennen. Also aus unserer Textpassage, wo er sagt, ich habe erkannt, dass es nichts Besseres gibt unter ihnen, als sich zu freuen und Gutes zu tun in seinem Leben. Das ist ja so eine offensichtlich schwierige Stelle, zu sagen, naja, das, was wir hier auf dem Leben haben, die Freude daran, das ist wohl das Beste, was es gibt. Hat er den Blick für die Ewigkeit verloren. Auch das zeigt, dass er gar nicht beantworten will, sondern dass er einfach nur beschreibt, was er im Diesseits sieht und dass er völlig auf das Diesseits orientiert und ausgerichtet ist. Wenn wir einmal einen Schritt zurückgehen in der Haltung und sagen, wir müssen erwarten, dass wir in einem Buch auch immer alle Antworten haben, dann relativiert sich das Ganze auch wieder ein Stück. Und wenn wir auch zulassen, dass es durchaus legitim ist, auch in einem inspirierten Text Dinge zu erfassen, die sich völlig auf das Diesseits ausrichten. Ja, das ist fast so, manchmal haben wir ja, wenn wir die Bibel lesen, viele Antworten, die für später gelten, und uns fehlen die Fragen für den Tagesablauf. Vielleicht ist es euch an vielen Stellen auch schon so gegangen, dass man sagt, ja, für das, was heute wirklich mein Tagwerk ist, da hätte ich doch gerne mal die Antwort in der Bibel. Am besten so aufschlagen, Antwort finden und dann damit umgehen können. Das wäre sehr hilfreich. Und dann hat man doch wieder viele Aussagen, die abstrakter sind, die weiter gefasst sind, die tiefer gehen. Und Wir dürfen auf jeden Fall eines nicht machen. Wir dürfen das eine gegen das andere aufwiegen, sondern wir müssen das eine mit dem anderen verbinden. Die Bibel hat viele Aussagen, in denen sie uns einen Blick für das Jenseits, für das Zukünftige vermittelt, aber es gibt auch Aussagen, die uns mit dem Diesseits konfrontieren und die uns auch mit dem Thema, vielleicht dieses Buch, mit Eitelkeiten, mit Nichtigkeiten, mit Kleinheiten, mit Problemen und auch mit Diesseitsproblemen konfrontieren. Wenn wir aus der Perspektive des Neuen Testamentes einmal sehen, wie wichtig es ist, zu verstehen, dass wir uns mit dem Diesseits beschäftigen und auch mit Menschenweisheit, möchte ich dafür nur ein Beispiel aus dem 1. Korintherbrief anführen. Dort im Kapitel 2, in Vers 5, da argumentiert Paulus, warum wir oder wohin wir unseren Glauben orientieren sollen. Er sagt dort, damit euer Glaube nicht auf Menschenheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das führt Paulus an als Argumentation, auf was soll unser Glaube denn fußen? Soll unser Glaube stehen auf menschlicher Überzeugungskraft? Ist es so, dass wir sehr, sehr gute Argumente brauchen, wir das beste logische Gerüst, um den besten Glauben zu finden? Oder ist es so, dass wir anerkennen müssen und dass wir uns auch demütigen müssen unter die Aussage, dass Glaube auf Gottes Kraft beruht? Und wir werden sehen, dass diese Aussage ziemlich ähnlich auch ist zu dem, was in diesem Predigt, was auch in dieser Passage zugrunde gelegt ist. Viele Dinge, wie sie eben passieren, wie sie laufen, sind tatsächlich für uns, in Menschenweisheit, schlecht zusammenzukriegen. Und gerade an dem Glauben zeigt das jetzt sehr deutlich. Allein Gott ist derjenige, der den Glauben bewirken kann, der den Glauben in unsere Herzen hinein wirken kann. Und dazu gehört, dass wir auch anerkennen müssen, an irgendeiner Stelle, mit Menschenweisheit gilt es nicht. Wir können mit unseren sieben Sinnen, wenn wir alles zusammenbringen, keinen Glauben produzieren. Kein Rezept dafür. Sie enttäuschen, aber vielleicht war das auch die Enttäuschung, die der Prediger, als er das Buch zusammengefasst hat, im Herzen gehabt. Seine Menschenweisheit, seine Klugheit, alles, was er aus menschlicher Diesseitsperspektive zusammenbringt, nicht reicht, um Glauben zu produzieren. Daraus ableiten können wir, dass selbst der Blick auf Gott ein Gnadengeschenk ist, was der natürliche Mensch von sich aus selbst nicht erkennen kann. Selbst der Blick auf Gott, selbst das auf ihn schauen, ihn erkennen, ist nicht produzierbar. Selbst das ist ein Gnadengeschenk. Und bevor wir nochmal in der Tiefe in dieses Kapitel 3 einsteigen, sich noch einige Aussagen über das Buch Prediger aus dem historischen Zusammenhang nennen. Das Buch Prediger war ja schon zu Zeiten Israel ein Teil des Kanons des Alten Testaments und es hatte auch seine bestimmte Rolle und Funktion und Ordnung im Tagesablauf des israelischen Jahres. Wenn wir jetzt vermuten müssten, wann und wie und wo hat man denn aus dem Buch Prediger vorgelesen? Und man hat es getan. Regelmäßig das Buch Prediger vorgelesen. Das Buch, das scheinbar klein ist, das ein paar düstere Aussagen auch hat, das Eitelkeit zum Thema hat, dann vermuten wir, wird dieses Buch vorgelesen. Ja, wenn man es nicht weiß, ist es sehr schwierig. Dieses Buch wurde früher üblicherweise zum Laubhüttenfest vorgelesen. Prediger war das Buch, das man dort dem Volk vorgelesen hat. Das Laubhüttenfest selbst, wenn wir einmal schauen, war das eher ein depressives oder ein fröhliches Fest. Das war ein fröhliches Fest. Es war vielleicht sogar das fröhlichste Fest. Oder wenn man mal so formulieren will, kann man sagen, es war vielleicht das Fest. Es war das Fest, wo sich Israel zusammentat, in Zelten wohnte, diese Zelte mit Laub abdeckte, mit Blättern abdeckte und was gedachte? Israel gedachte der Zeit in der Wüste. Der Zeit der Wüstenwanderung. Das war das Thema des Laubhüttenfestes. Und genau in dieses Thema hinein spricht Gott diese Worte. Und auch genau diese Passage, in der wir uns befinden, ich glaube, sie passt auch sehr gut, wenn wir uns einmal vergegenwärtigen. Wir seien jetzt ein Volk, das eine Wüstenwanderung hinter sich hat. Als Bild oder wenn wir es vergleichen wollen, auch mit unserem Leben, wenn wir Perioden nehmen, die lang gedauert haben, die uns vielleicht an ganz, ganz wichtige, kritische Punkte gebracht haben, vielleicht in unserem Glaubensleben. Denken wir ruhig auch an die Zeit vor unserer Bekehrung. Was war denn da? Wie war unsere Wanderung? Wie hat sich unser Leben auf der Welt, wie hat sich unser Leben unter der Sonne dargestellt? So, das ist völlig zulässig und es passt auch in den Kontext, in dem dieser Text gesprochen wurde. Und ich glaube, wenn man versteht, wann das Buch Prediger gelesen wurde, kann man auch leichter verstehen, wie die Menschen, mit welchem Bezug sie an einen solchen Text herangehen. Ebenso war das Laubhüttenfest natürlich auch vergleichbar mit unserem Erntedankfest. Also mit dem Fest der Weinlese, der Ernte, des Zusammensammelns. Und auch das gibt dem eher noch ein bisschen diesen Charakter der Dankbarkeit, auch das durchaus berechtigte Schauen auf das, was sichtbar in den Diesseits vor den Menschen lag. Der Wein war sichtbar, er war nicht nur ein Bild für irgendwas, vielleicht auch zu gebrauchen, aber jeder konnte sehen, dass tatsächlich die Ernte eingefahren war oder nicht. Man hatte während des Laubhüttenfestes die Phase gehabt, in der man zu Beginn nicht für den Regen betete und erst am Ende dieses Festes dann wieder anfing, für den Regen zu beten. Tatsächlich hat man erst einmal das genossen und angenommen, was Gott an Gaben gegeben hat und dann sich wieder dahin gewendet, um zu sagen, ja Herr, wir müssen wieder darum bitten, wenn du uns nicht im nächsten Jahr Regen, was dafür bedeutet wie Segen, gibst, dann haben wir keine Ernte. Also, das Buch Prediger steht durchaus in einer Phase der Dankbarkeit, der Freude und auch des Festes, des Miteinanders, Zusammenseins, des Besinnen auf das, was Gott für alle zusammen hat. Damit lässt sich leicht festhalten, dass die Depression des Schreibers eigentlich eine Depression ist, die auf das Diesseits gerichtet ist. Dass sie keine Enttäuschung ist, die gegen Gott gerichtet ist an der Stelle, sondern die einfach in dieser Nichtigkeit des Diesseits gebunden war, die aber dann, wenn sie auf Gott ausgerichtet wurde, gelöst wurde. Und das ist ein Prinzip, das wir so an sehr, sehr vielen Stellen in der Bibel wiederfinden können. Und es ist auch ein Prinzip, was uns hinführt, darin zu erkennen, dass wir es mit einem souveränen Gott haben. Ich habe zu dieser Stelle einmal auf Englisch eine Auslegung gelesen. Das ist schon ein bisschen länger her. Und ein Satz ist mir immer wie eingeschweißt in meinem Kopf hängen geblieben. Die Übersetzung ist schwierig, weil es nur drei Worte hat. God is in control. Hierauf. God is in control. Auf Deutsch würden wir sagen, würden wir nicht sagen, Gott ist in Kontrolle. Das ist eine völlig falsche Übersetzung, sondern wir würden sagen, Gott ist souverän. Gott ist der Herrscher. Gott hat über alle Dinge die Herrschaft. Das wäre eine sinngemäßere Übersetzung. Die Engländer sagen immer, God is in control. Aber das meint so viel wie, Gott hat die Herrschaft, er steuert die Dinge, was auch immer passiert. Und derjenige, der diesen Text ausgelegt hatte, damals, der war völlig fasziniert darüber, dass Gott zu allen Zeitpunkten tatsächlich derjenige ist, der die Herrschaft hat, der alles passiert. Und das führt uns auch dazu, jetzt an der Stelle in unseren Text einzusteigen. Wir haben einen Text gelesen, der viele Aufzählungen hat. Der beginnt mit einer Aussage, alles hat seine Zeit und jegliches Vornehmen unter dem Himmel seine Stunde. Alles hat seine Zeit, oder manche Übersetzungen sagen, alles hat seine bestimmte Zeit. Das ist hier diese Aussage. Seine festgelegte Zeit, oder immer wieder kann man zu den Zeiten Aussagen Zeitpunkte. Manche Dinge haben eher Zeitpunkte, andere haben Zeitspannen. Wenn wir übersetzen mit Zeit, umfasst das beides. Das ist sehr vernünftig. Aber es umfasst durchaus Zeitpunkte, die wir im Leben kennen, aber es umfasst auch Zeitphasen, Zeitspannen. Denken wir an die Wüstenwanderung, ist eine Zeitspanne, ein Zeitraum. Sondern eine Phase, die auch als Ganzes sehen ist, vielleicht als magere Phase, vielleicht als schwierige, kritische Phase, stehen bleibt, der gegenüber wie der andere Seite steht. Das Wichtigste aber an dieser Aussage, alles hat seine Zeit, alles hat seine bestimmte Zeit, das ist die Aussage, wer hat denn die Zeiten, die Zeitpunkte bestimmt. Es ist nur einer, an den auch der Schreiber hier permanent denkt. Gott, derjenige, der alle Zeiten und alle Zeitpunkte bestimmt. Alles unter Kontrolle. Er hat auch in den Phasen, wenn irgendetwas für uns scheinbar da ist. Hier sind wirklich Beispiele drin, an denen man ja das Gewicht und die Größe einmal sieht. Wenn wir den Vergleich nehmen, gibt es eine Zeit für Frieden und es gibt eine Zeit für Krieg. Es ist leicht zu verstehen, dass Krieg eine Periode ist, eine lange Zeit, eine Zeit der Angst, eine Zeit der Not, des Mangels in der Regel, für den, der im Krieg ist, oft auch für die Familien, die zu Hause sind, aber auch für diejenigen, die ihr Geld geben müssen, ihre Arbeit verändern müssen, um in diesem Krieg beteiligt zu sein. Krieg zieht weite Spuren. Und in alledem ist es sicher nicht die einfachste Idee, und vielleicht das bewusst einmal von der anderen Perspektive, sich darauf zu besinnen, dass auch Gott hier, dass auch Gott in diesem Moment derjenige ist, der sich nicht zurückgezogen hat, der nicht in einer Ecke zusammengekauert, erduldet, was denn da passiert, sondern derjenige ist, der immer noch der Herrscher der Welt ist, der immer noch weiß, dass es Zeiträume gibt, in denen Menschen eben durch eine Dürreperiode hindurchgeführt werden müssen, um ans Ziel zu gelangen. Was für uns gebunden in die Zielzeit nur noch Not ist, hat für Gott eine Perspektive, die viel, viel größer ist. Ich glaube, das ist zulässig und es ist auch keine Schande, wenn man in dieser Stelle als Mensch an der einen oder anderen Stelle den Blick für die große Dimension verliert. Ich glaube aber, es ist immer notwendig, den Blick auf Gott wieder zu gewinnen, um sich selbst nachher beurteilen zu können. Es ist ja normal, dass wir in der Not gebunden sind in dieser und dass wir wirklich eine Erleuchtung Gottes brauchen, dass wir wirklich von ihm die Erweiterung unserer Gedanken brauchen, um zu verstehen, wer er ist und dass er die Herrschaft der Dinge hat. Und andersrum glaube ich, dass es auch gut ist, wenn wir sehen, dass wir Phasen haben, in denen es wir in den Friedenszeiten sehen und anerkennen, dass Gott durch jeden einzelnen Tag des Friedens hindurchführt. Mit einem Ziel, das nicht in den Diesel, sondern das weiter weg und das Ziel dahinter liegt. Auch dazu brauchen wir das Wirken Gottes. Auch dazu brauchen wir diese Perspektive, die in uns nicht drin ist. Und wenn man mal einen Satz zitieren mag, also ständig den Urheber, aber ich glaube, er wurde mal mehreren Leuten zugeschrieben. Also irgendwann habe ich aufgehört, die Quelle zu benennen, weil wenn man das bei jedem dann irgendwann mal liest, auch bei guten Sätzen, dann ist man irgendein Glaubensvater, der kriegt auch immer wieder das Zitat in den Mund geschoben. Aber diese Aussage halt, es ist offensichtlich, dass in den Zeiten, wo es den Menschen gut geht, als erstes die Dankgebete auf. Ich glaube, das ist eine Wahrheit. Das stimmt. Je besser es einem geht, desto größer ist die Versuchung aufzuhören. Ich meine damit nicht, dieses Danken, was dann vielleicht pauschal ist, aber für die kleinen Dinge. Dass ein Glas sauberes Wasser, Cholera-Gebiet ein Wunder ist. Diesen Blick können wir nicht haben im Alltag. Wir müssen nur den Wasserhahn aufdrehen und die ersten 5 Gläser wieder in die Kanalisation zurücklaufen. Diesen Blick können wir nicht permanent halten. Ich glaube, wir würden so viel Kraft brauchen, permanent das aufrecht zu halten, würde uns wirklich überfordern. Aber wir können tatsächlich mit Gottes Hilfe immer wieder an diesen Punkt kommen. Wir sagen ja, auch in den Zeiten, in denen es uns geht, wo Frieden herrscht, wo Frieden in unseren Herzen herrscht, in unserem Land, in unserer Region, für die Dinge ehren, wie sie sind, können wir dankbar sein für die vielen Dinge, die uns herum haben. Wir haben sicher auch Phasen in unserem Leben, wo von dieser großen, dramatischen, gehen wir mal von dieser dramatischen Dimension weg, einfach ganz vorgegebene Phasen. Wir an Punkte kommen, wir wissen, dass wir einfach älter werden, dass langsamer werden. Ich bin nun wirklich nicht einer der Ältesten in dem Raum. Aber für mich ist es immer wieder erschreckend, wie leicht es früher war, bis 2-3 Uhr zu arbeiten und am nächsten Tag fit und erholt zu sein. Kein Problem. Der Körper hat das sehr gut verarbeitet. Und wenn man merkt, dass der Körper es langsamer verarbeitet, naja, manchmal denkt man, wie wird es denn sein, wenn man 30 Jahre weiter ist. Wird sich nicht vermeiden lassen. Aber auch hier gibt es die Phase. Und wir sagen, ja, gehört das Phase, die Gott steuert, die Gott lenkt, in denen wir auch immer wieder wissen können, dass diese Phase des Langsamwerdens ist, dass diese Phase des Schnellseins, auch wenn sich das nur einmal im Leben vielleicht in eine Richtung verschiebt. Gemeint ist, in diesen Aussagen denke ich nicht nur, dass das eine und das andere ständig wechselt und ständig bewegt, sondern gemeint ist damit auch, dass hier dem Schreiber sicher bewusst war, dass es Momente gibt, wo einfach sich die Dinge verändern, wo sie auch schlechter, langsamer werden und eben nicht wiederkehrbar sind. Es gibt einfach Momente, die wir nicht umdrehen können. Aber wir wissen ein, was auch immer in diesem Moment geschieht. Gott hat die Weltherrschaft nicht aufgegeben. Gott hat nicht seine Souveränität sein gelassen. Mein Lieblingsbeispiel für all die Dinge ist, den Trost der Welt zu vergleichen mit dem Trost des Glaubenden. Der Trost der Welt normalerweise ist, wenn wir jemanden treffen, der selbstkrank ist und wir wissen, es wird ihm immer schlechter gehen, naja, wir suchen nach Beispielen, dass wir noch jemanden finden, den es dann noch schlechter geht. Das ist der Trost der Welt. Hauptsache, wir finden noch einen, den es noch schlechter geht. Der Trost des Glaubenden ist, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott ist derjenige, der steuert, der lenkt, der jeden Schritt, der jeden Weg, jeden Moment. Und wenn du der leidvollste Mensch dieser Welt bist, der geht mit dir mit. Und zwar bis an den letzten Tag. Das ist der Trost des Glaubens. Nicht nach irgendwas zu suchen, was noch schlimmer ist, was noch grauseliger ist. Um sich wieder selbst zu motivieren. Das hat keinen Sinn, sich selbst zu motivieren. Wir müssen an der Stelle anerkennen, dass die Dinge einfach manchmal so sind, wie sie sind. Und dieses ständige Kramen danach, noch etwas zu finden, was sich verbessert und was uns motiviert, ist nicht wirklich dauerhafter und echter Trost. Es hilft vielleicht einen Moment, aber es ist kein dauerhafter Trost. Und dann haben wir hier in dieser Aufzählung der Zeiten, also der Phasen, der Momente, die es gibt, auch Dinge, die scheinbar klein sind. Ich wundere mich immer in dieser Passage, dass diese ganz großen Dinge genannt werden mit diesen ganz kleinen Dingen in einem Abend. Wie zum Beispiel das Zerreißen und das Fischen. Eine scheinbare Kleinigkeit. Ich denke bei diesem Beispiel immer an unser eigenes Ungeschick, das unser Leben manchmal lenkt und steuert. Vielleicht haben wir ja schon oft das Gefühl gehabt, dass unsere eigene Schusseligkeit, unsere Dummheit, unser Trieb, irgendetwas zerreißen zu wollen, so den Lauf der Dinge ins Böse kehrt. Dass wir selbst dran schuld sind an vielen Dingen. Ja, diese Phase gibt es. Und wir sind wirklich selbst dran schuld an vielen Dingen. Wir wollen uns wirklich dumm anstellen. Und dann gibt es auch Zeiten, in denen wir wieder flicken können, wo wir Nadel und Faden in die Hand nehmen und es gelingt uns, Dinge zusammenzubringen. Das können Sachen sein, das können auch Beziehungen sein, das kann auch in einer Gemeinde Beziehung sein, das kann geistliche Beziehung sein, irgendwohin, das können Familienbeziehungen sein, das kann aber auch unser Leben mit Gott sein, dass wieder geflickt wird, dass geheilt wird. Also diese kleinen Dinge, glaube ich, passen auch so viele Themen, die eins garantiert haben, sie begleiten unser Leben. Und sie begleiten es konstant. Es wird im Kleinen auch Zeiten geben für Schweigen und Zeiten für Reden. Manchmal gibt es keinen Grund, warum wir wissen, dass wir das eine oder andere besser nicht sagen. Und manchmal gibt es Zeiten, wo wir genau wissen, dass wir jetzt was sagen sollten, was vielleicht politisch nicht klug ist. was Fleisch und Pferd. Und alles dieses hat seinen Maß, aber alles dieses hat auch Zeiten, wo wir wissen, wir können zu manchen Dingen vielleicht gar nichts sagen. Manchmal sehen wir uns wie außen vor, manchmal gibt es Phasen, wo wir nicht diejenigen sind, die selbst irgendwas beurteilen können. Und ich glaube, es gibt auch Dinge, die hier auch drunter fallen, dass wir durchaus manchmal längere Phasen haben im Leben, obwohl wir Momente haben, wo wir vielleicht viel sehr kommunikativ sind, sehr gerne mit anderen Menschen reden. Es gibt bestimmt auch Perioden, wo wir Monate haben, wo wir am liebsten niemanden sehen wollen, wo wir nicht reden wollen, wo wir uns nicht mitteilen wollen, wo wir einfach Ruhe brauchen, wo wir Besinnung brauchen, wo wir Distanz brauchen. Auch das gehört dazu. Und vielleicht das Kleinste, was wir so im Alltag haben, dieses Suchen und Finden. Es gibt Zeiten für das Suchen und für das Finden. Und für mich ist es immer noch eine Herausforderung, bei diesen Dingen zu verstehen, dass auch in dem Suchen und Finden irgendwo Gott zu entdecken ist. Wenn man seinen Schlüssel sucht, weil man unbedingt den Gottesdienst noch erreichen will, ist es schwer zu verstehen, dass Phasen sind, die eben auch dazugehören. Die eben nicht zu Verzweiflung führen müssen, dass wir nicht dazu führen müssen, dass wir sagen, dass es jetzt daran zerbricht, so viel. Oft zerbricht nicht so viel daran, wie wir denken. Und oft haben wir vielleicht nur den Blick dafür verloren, mal, wenn wir was finden, mal Gott zu danken, auch die kleinen Dinge zu sehen. Vielleicht sind es die Dinge, durch die wir geführt werden, durch die wir darauf hingewiesen werden, dass wir auch in den kleinen Dingen Gott sehen und erkennen können. Völlig überstrapazieren. Die meisten Schlüssel verliert man, wenn man sie schlüsseligerweise irgendwo hinlegt und dann sucht man die da. Aber wie oft ist es so, dass wir vergessen, dass wir auch an den kleinen Dingen lernen und verstehen können, dass Gott nicht nur in den großen Momenten steckt. Oft haben wir so das Gefühl, dass bei den großen Dingen sehr schnell über Gott geredet wird. Bei den kleinen ist es leider oft nicht der Fall. Was wir auch aus dieser Passage durchaus festhalten können und zusammenfassen können, ist, dass alle Dinge irgendwo, die uns begegnen, einem gewissen Wandel unterworfen sind. Und was wir auch sehen können aus dieser Passage, dass es bei allem, was es gibt, ist nichts Neues unter der Sonne. Bei allem, was wir entdecken können, gibt es nichts, was Gott tatsächlich überrascht. Es gibt vielleicht viele Fragen, die gerade, wenn man jünger ist, denkt man sich, naja, was weiß Gott nun ganz genau, ja? Kennt sich Gott auch wirklich aus, wie so ein Motor funktioniert? Weiß Gott, wie Atomkraftwerke funktionieren? Weiß Gott überhaupt, wie groß das Risiko ist, wenn so ein Atomkraftwerk ist? Weiß Gott auch wirklich dies und das? Wir Erwachsene, wir sind da schon so ein Stück weiter geprägt. Aber ich glaube, wenn man Kind ist und wenn man diese Fragen einmal lösen muss, wie passt es denn alles zusammen, da ist es leichter, diese Frage zu stellen. Weil man will ja erstmal rauskriegen, ja, wie versteht Gott nun denn alles das? Und wir uns Erwachsenen würde es manchmal, glaube ich, gut tun, an manchen Stellen sich darüber Gedanken zu machen, über den, der die Dinge so zusammengefügt hat, wie sie sind. Für mich das schönste Beispiel, auch wenn ich es den Kindern erklären muss, ist immer wieder zu sagen, ja, wie wird aus Wasser Wein? Ja, da gibt es einmal den langen Weg. Da kommt das Wasser über die Wolken in den Boden, das verbindet sich, dann wächst die Rebe, dann kommen die nacktischen Füße, die alles zusammenquetschen, dann lässt man es her, gießt es in Flaschen, dann wartet man, bis man einen leckeren Wein Zucker versetzen. Die einen nehmen Schwefel, die anderen nehmen Zucker. Dann hat man einen schönen Wein. Aber es geht auch ganz schnell. Man nimmt einfach eine große Karaffe, Jesus sagt, aus dem Wasser werde Wein und aus dem Wasser würde Wein. Das ist die schnelle Variante. Gott weiß den Plan schon. Dass man aus Wasser Wein machen kann, ist völlig außer Frage. Die Geschwindigkeit, wie und was denn da passiert, das liegt immer im Messen Gottes. Ob das auf dem Weg über die Wolken durch den Boden geht, das ist der eine Weg. Das können wir auch gut verstehen. Bei den anderen Dingen sind wir vielleicht keine Ingenieure, wir können es nicht verstehen. Aber wir können eins glauben, da können wir ganz sicher sein. Gott hat sehr oft gesagt, dass all diese Verbindung von Anfang bis Ende völlig unter seiner Herrschaft stehen, dass er alle zu jeder Zeit immer so beeinflussen will, kann, wie er es will. Und das geht bis hin zu der Frage, die wir niemals lösen können, auch wir Erwachsenen nie. Wie ist das mit dem Leben und mit dem Tod? Wie macht man denn einen Toten lebendig? Das kann Gott, er hat es bewiesen, es gibt Zeugen, es gibt so viele Momente, wo Gott aus Toten Lebendige gemacht hat. Jeder Glaubende, der über die Welt läuft, ist ein Beweis dafür, dass Gott aus einem, der immer in seinem Leben gegen ihn strömt und der alles aus sich heraus tun würde, um von Gott wegzurennen, auf einmal umfällt in die Richtung, dass er auf Gott zuläuft. Er hat immer noch das Potenzial, in die andere Richtung zu laufen, aber er ist einer, der das Steuerrad dann immer wieder umfällt und sagt, okay, lauf auf Gott zu. Wir sehen dieses Wunder. Das heißt, wir kennen nicht jedes Detail. Wir können nicht jedes Detail verstehen. Aber wir können eins anerkennen. Was auch immer da passiert. Was immer von Anfang bis Ende passiert, liegt unter der Herrschaft, unter der Kontrolle Gottes. Gott selbst ist in unserem Leben letzten Endes die einzige Konstante. Er ist der Einzige, der immer unwandelbar ist. Der immer gleich ist. Der immer derselbe bleibt. Und das ist wichtig und gut für uns. Für uns, denn wir wissen, dass seine Beurteilung und seine Urteile damit auch konstant sind. Dass sie auch auf einem gesunden Boden stehen. Gott selbst ist nicht bestechlich. Er ist derjenige, der sich nicht beeinflussen lässt. Weder von unserem Verhalten, auch nicht von unseren guten Werken. Wir können damit nicht erwirken. Wir können Gott nicht kaufen. Unsere Mission. Wir müssen, was auch immer passiert, wo auch immer wir stehen, anerkennen, dass er der einzige Konstante ist, wirklich einzige Konstante. Auch da kann ich mein Lieblingsbeispiel jüngster Zeit wieder nennen, für diese Konstanten. Wie gut, dass Gott konstant ist. In jüngster Zeit gab es irgendeinen Forscher, der herausgefunden hat, dass er in einem Versuch Licht beschleunigt hat, das schneller ist als die Lichtgeschwindigkeit. So weit zu dem Thema der Konstanten. Wir wissen alle noch nicht, was das für die Physik für Konsequenzen hat. Man kann sich vortrefflich Gedanken darüber machen. Aber was machen wir aus E gleich mac Quadrat, wenn C keine Konstante mehr ist? Was machen wir aus unseren Energiegleichungen? Was machen wir aus unseren Atomkraftzufallsverfahren? Wenn die Lichtgeschwindigkeit nicht konstant ist, sondern wenn sie variabel ist und wenn die Lichtgeschwindigkeit höher beschleunigbar ist, also wenn Licht höher beschleunigbar ist als das Licht, was machen wir mit all diesen Dingen? Was machen wir mit unserer Physik? Das wäre schon an vielen Dingen erschreckend. Es muss nicht, aber es kann sehr, sehr viele Auswirkungen haben. Wir versuchen übrigens, diesen Menschen zu unterstellen, dass sein Versuchsaufbau so ungenau war, dass er so viele Abweichungen hatte, hat genau das Gegenteil gemündet. Man hat es dann nachgebaut und man hat dann festgestellt, dass es nicht noch schneller beschleunigt wurde. Also tatsächlich in diesem Grundversuchsaufbau beschleunigt wurde. Hochinteressant, nach sehr vielen Jahren glauben daran, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist. Kommt man jetzt zur Erkenntnis, dass sie vielleicht unter bestimmten Umständen manchmal, wie dem auch sei, eine Variable sein kann, oder vielleicht immer ist, oder schon immer war. Also, was bleibt letzten Endes ist, dass selbst die Dinge, die wir als Eckpfeiler in unserem Leben aufstellen, an denen sich viele Dinge aufbauen, danken. Aber einer kann nicht machen. Und das ist gut. Denn wir wissen, dass der, zu dem wir beten, konstant ist. Wir wissen, der uns beurteilen wird, der konstant ist. Wir wissen, dass der uns erlöst hat, nicht umkippt. Der nicht während unseres Lebens sagt, nein, Erlösung war eine nette Sache, ich habe einen Plan B, wir machen jetzt alles anders. Nein, Gott steht zu seinem Wort. Was er sagt, das gilt. Was er sagt, das bleibt. Und wir wissen auch, dass so wie er handelt, der immer aus dieser Perspektive desjenigen handelt, der alles überblickt. Der alle hoch, tief war, Überblick, der immer den Anfang und immer das Ende im Blick hat. Und wir haben einen ganz schönen Vers, finde ich, in dieser Passage, nämlich diesen Vers 11. Und dort heißt es, er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Er hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er in ihr Herz gelegt. Da sonst der Mensch das Werk, welches du getan hast, nicht von Anfang bis zum Ende herausfinden könnte. Vers 11 hier in unserer Passage. Wir können viel aus diesem Vers lernen, glaube ich. Zum einen können wir lernen, dass Gott durchaus die Dinge auch so gemacht hat, dass wir uns an ihn freuen können. Die Freude ist nicht in der Schöpfung und in dem, was Gott getan hat, mit ein Inbegriffen. Ich glaube, dass das wahrscheinlich, wenn man wieder zurückgeht und sich vorstellt, wir hätten heute Laubhüttenfest, wir würden diesen Text lesen, wir hätten unsere Ernte vor uns, wir hätten unser Bewusstsein, Gott hat uns aus der Wüste herausgeführt, heute hierhin, wo wir sind, und wir sagen, ja, wir dürfen uns freuen. Wissen wir das wirklich? Ja, wir dürfen uns freuen. Ich glaube, es ist durchaus im Plan Gottes und es ist gut, dass wir uns an seiner Schöpfung und an den Dingen, die er geschaffen hat, freuen dürfen. Wir sollen es. So wie er es gemacht hat, ist es gut. Und er hat noch etwas. Er hat in unser Herz eine Fähigkeit gelegt, zum einen die Schöpfung zu erkennen. Ich glaube, zum anderen auch die Fähigkeit, dass wir Gott erkennen können. Was man jetzt nicht sagen will, oder was man vielleicht rein interpretieren mag, ist, dass ein Mensch von sich aus Gott erkennen kann. Aber ich glaube, dass in der Schöpfung des Menschen, der Mensch so gemacht ist, dass er in dem Moment, wo Gott ihn ruft, wo Gott zu ihm kommt, wo der Heilige Geist in sein Leben kommt, wo ein Mensch zum Glauben kommt, dass dort genau das, was in der Schöpfung schon hineingelegt ist, wach und aktiv gemacht wird. Dass das der Moment ist, wo der Tote zum Leben kommt. Wo der Tote tatsächlich durch das, was Gott in der Schöpfung schon vorhergesehen hat, dann zum Leben gerufen wird. Um dieses starke Argument noch ein bisschen zu verstärken, können wir zum Beispiel auch in einem der Korintherbriefe schauen. In 2. Korinther 5, dort gibt es einen ganz wichtigen Satz, nämlich den Vers 18. Da heißt es aber, das alles kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben hat, das die Versöhnung predigt. Es ist ein wichtiger Gedanke zu verstehen, dass die Welt, so wie sie existiert, und dass der Mensch, wie er existiert, von Gott beginnt und auf ihn hin gerichtet ist. Die Welt selbst hat keinen Selbstzweck. Die Dinge, wie sie passieren, haben keine Eigenmotivation, sondern sie sind von Gott so gemacht, dass sie wieder zu ihm zurückkehren. Und die Menschen, die gerettet werden, die Menschen, die versöhnt sind mit Gott, die kommen von ihm selbst, und sie werden mit ihm selbst versöhnt. Das ist eine Perspektive, die sagt, der Mensch wird nicht versöhnt, damit er besser wird. Oder damit er ein besseres Leben lebt. Nein, er wird versöhnt auf Gott hin. Damit er zu allen Phasen, wann immer er lebt und wie auch immer versteht, dass Christus ihn versöhnt hat, zurück auf Gott, zurück auf den Schöpfer. Ich glaube, das ist auch genau der gleiche Gedanke, den wir hier im Prediger haben, wo es heißt, Jesus, was in unser Herz gelegt ist, ist dieses Verständnis, wir kommen von Gott. Wir sind gemacht, um zu ihm zurückzugehen. Wann und wie und wo es den Menschen klar wird, wissen wir nicht. Dafür gibt es keine Uhr, keine Zeitschaltuhr, kein Ticker. Aber wir wissen, dass der Mensch so gemacht ist, dass er auf Gott hin durch Christus versöhnt wird. Dass er, wenn er zum Glauben kommt, dahin kommt, wo er herkommt. Dass er den Kreis schließt. Und wir wissen auch, dass wir, solange wir leben, auch als Glaubende leben, wir genau diese Perspektive haben, dass alles, was wir leben, alles, was wir haben, eben auf Gott hingerichtet ist. Es ist nicht auf das Ding selbst gerichtet. Das, wo wir am Anfang gesagt haben, ja, der Prediger hat immer das Diesseits vor Augen. Das ist nicht die letzte Dimension, das ist eine Dimension, ja. Aber letzten Endes ist alles eben auf Gott hingerichtet. Im Römerbrief hat Paulus sicher auch in tiefer Überwältigtheit das anerkannt, wenn er in Römer 11 sagt, das ist auch ein gern und viel zitierter Vers, ja, wo welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, ja, hat ihn überwältigt. Er wusste, da ist tiefer, Gott zu erkennen ist mehr als nur dran zu fassen. Da sagt er, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und wie unerforschlich seine Wege. Paulus da sagt. Wir könnten viele Psalmverse finden, wir könnten viele Momente finden, wo die Menschen verstehen, dass die Wege, die Gott geht, die Gerichte, die Gott gerichtet hat oder richten wird, für uns unverständlich sind. Viele Dinge auch in unserem Leben unverständlich bleiben. Dass wir aber eins wissen, zu jedem Zeitpunkt, Gott hat die Herrschaft über alles, was da passiert. Über alles, in jedem Moment. Wie viel wir auch gehört haben darüber, wie viele Predigten wir gehört haben, wie viele Zusammenkünfte in der Gemeinde wir wahrgenommen haben, werden immer offene Fragen sein. Der Anspruch ist manchmal so, dass wir sehr gerne von anderen Antworten haben. Es gibt nicht immer zu allen Zeiten Antworten. Die Grundlage dessen, dass wir verstehen können, wann und wie Gott handelt, dass wir ein Wort befugt sind. Das ist die Grundlage, die uns immer wieder auf ihn hinlenkt. Wenn wir wissen, dass wir Gott in seinem Wort finden können, dann wissen wir, wie wir jede Frage irgendwo auf ihn hinlösen können. Und eins habe ich in meinem Leben auch am Anfang anders gesehen als nachher. Am Anfang dachte ich tatsächlich, das ist gut, wenn man bestimmte Verse für den Rücken hat. Heute habe ich verstanden, dass man einen bestimmten Gesamtblick der Bibel erwerben muss. Ein gewisses Gesamtverständnis, das alles einordnen können, weil sonst die Gefahr wächst, dass man auf einzelne Verse oder Aussagen zu sehr, obwohl man denkt, dass man sich in der Bibel aufhält, man doch von Gott abgelenkt ist. Man klammert sich an diesen kleinen Vers. Und ich will nicht übertreiben, aber mir schien es als seine kleine Verskürzung, die immer irgendwie zu viel Autorität hatten. Und ich habe irgendwann mal begonnen, mich viel Kraft auszutauschen gegen ein Gesamtverständnis, immer mehr, immer breiter zu verstehen, wer ist denn da Gott? Ich glaube, dass das ein ähnlicher Fehler war, wie er dem Prediger an vielen Stellen passiert, der nur an dem Dienstag kriegt, der nur an dem Schöpfergott kriegt. Aber nicht der den Herrn Zebaoth, den Kriegsgott kennt, der nicht den Jahwe, den Bundesgott, sieht vor seinem Auge. Also das sind Dinge, glaube ich, die alle zusammen von dieses Bild souveränen Gott erwerben, die uns dieses Fundament bringen. Und wenn wir Leute sehen, die in ihrem Leben viel über Gott gelernt haben, die genau in dieser Breite diese erfasst haben, dann ist sie oft für uns so eine Grundschule, dass wir zu jemandem kommen und merken, dass diese Leute auch mehr schöpfen als nur aus dem ich weiß einen Vers, ich habe eine schnelle Antwort. Wir tun uns oft wir merken oft instinktiv, dass ein gutes Gesamtverständnis besser ist als eine freundliche Art, eine nette Rede, das tollste Schriftwerk oder wie auch immer. Wir merken sehr oft, dass Menschen, die dieses Gesamtverständnis haben, auch an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen rumziehen. Fällt es aber gut, weil wir uns da wohler fühlen, als wenn wir nur an diesen einzelnen Etappen festhängen. Als Schlusssatz für heute habe ich mir aufgeschrieben, danke Gott für die Nacht, für den Tag, für den Auftrag, den du für heute bereitgelegt hast. Anerkenne in allem, dem hinter dir liegt, was vor dir liegt, was vor dem Herrscher ist. Ja, alle Dinge. Anerkenne es und danke ihm dafür. Amen.